Das Wort vom Kreuz. 1. Korinther 1, 18 bis 31. Ich lese zunächst, was Gottes Wort uns sagt. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Heiligung, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit das Wort Gottes. Hier geht es um das Zentrum, das Wort vom Kreuz. Ohne das Wort vom Kreuz keine Erlösung. Das Wort vom Kreuz ist das Wort vom Gekreuzigten. Das Evangelium, die frohe Botschaft, dass durch Jesus Christus, den für uns gekreuzigten Sohn Gottes, wir Erlösung bekommen haben von Sünde, Tod und Teufel. Und keine Erlösung ohne Kreuz und keine Hoffnung ohne Auferstehung. Beides gehört untrennbar zusammen. Das Kreuz ist die Grundlage der Erlösung. Dort hat Jesus als das unschuldige Lamm Gottes stellvertretend für uns die Sünde der Welt getragen. Wer müsste am Kreuz hängen? Du und ich, weil wir sind schuldig. Aber er, der Sohn Gottes, ist unschuldig. Aber aus Liebe hat er stellvertretend für uns diese Strafe auf sich genommen. Und deshalb hat er auch ausgerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Viele haben schon gerätselt, warum das Jesus sagt, der ja selber Gottes Sohn ist. Er hat es gesagt, weil er in diesem Moment unsere Gottverlassenheit auf sich geladen hat. Und weil er in diesem Moment die Sünde der ganzen Welt trug, in diesem Moment hat er diese Trennung, was ja Sünde bedeutet, vom Vater erleben müssen. Aber indem er es gesühnt hat, sein Blut vergossen, ist die Scheidewand abgerissen zwischen Gott und Mensch. Und der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Das hat zum Ausdruck gebracht: Jetzt ist der Zugang zum Vater, jetzt ist der Zugang zum Himmel frei. Für alle, die das im Glauben annehmen, die auf Jesus als das für uns geopferte Lamm vertrauen, die ihre Sünde auf ihn werfen, denn er trug sie für uns. Der einzige Weg zur Erlösung. Das Wort vom Kreuz. Jesus, der Gekreuzigte. Und er ist ja auch derjenige, der dann siegreich auferstanden ist am dritten Tag. Wenn die Auferstehung nicht wäre, dann wäre das Kreuz letztendlich vielleicht als Niederlage gedeutet worden. Aber so hat sich alles vollkommen erfüllt. Nach der Überwindung von Sünde, Tod und Teufel kam die Auferstehung des Siegers, der uns das neue Leben in seinem Himmelreich vorbereitet hat. Und so werden auch wir durch die Leiden dieser Welt hindurch, die Leiden unseres Lebens und auch unseres Leibes hindurch zur Herrlichkeit des Auferstehungsleibes gelangen und ewig mit dem Herrn leben dürfen, ihn schauen von Angesicht zu Angesicht in seiner himmlischen Welt, wo kein Leid und kein Tod und kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein werden. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Und wie wunderbar ist das. Und nun steht hier, dass es eben leider nicht jeder Mensch annimmt. Viele sind verblendet, verstockt, auch verführt von den Philosophien, Ideologien, Psychologien, Soziologien dieser Welt und sind verblendet vom Fürsten dieser Welt, von Satan, dass sie den Gekreuzigten nicht angenommen haben. Und das kommt nun im Folgenden, diese Blindheit. Das Wort vom Kreuz, dieses herrliche Wort, ist eine Torheit, eine Dummheit für diejenigen, die verloren gehen. Ja, für die ist es eine Dummheit, aber sie gehen verloren, weil sie es ablehnen. Uns aber, die wir gerettet werden, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn nur dadurch gelangen wir in den Himmel. Wer es ablehnt, handelt töricht. Er meint, er sei klug, aber wir werden gleich hören, dieser Mensch ist töricht. In Vers 15 lesen wir dann, denn es steht geschrieben, und das findet sich in Jesaja 29, Vers 14, sinngemäß dieses Zitat, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Das spricht Gott der Herr, damals zur Zeit des Propheten Jesaja, gegen die Verstockung in Israel. Sie halten sich auch für klug. Sie denken, sie können sich selber erlösen durch Koalitionen mit heidnischen Völkern. Sie seien selber etwas, aber Gott macht ihren Hochmut zum Fall und macht die Weisheit zunichte. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Nun, es gibt in der Neuzeit drei große Systeme, die viele Menschen vom Glauben weggebracht haben oder abhalten nach wie vor. Man spricht von diesem Dreigestirn, das zum Atheismus geführt hat. Darwin, Marx und Freud. Darwin auf dem Gebiet der Biologie und alles, was damit zusammenhängt. Marx auf dem Gebiet der Soziologie und der Politik. Und Freud auf dem Gebiet der Psychologie, bis hinein in die Theologie. Darwin, zwar nicht der Begründer, aber der neue Förderer der Evolutionslehre. Die Evolutionslehre ist ja schon so alt wie die Menschheit, dass Menschen nicht an Gott geglaubt haben, gedacht haben, das sei alles per Zufall entstanden. Darwin hat es nur auf so eine neue pseudowissenschaftliche Ebene gehoben. Und die Krönung war ja dann sein Werk über die Entstehung des Menschen, dass der Mensch von Affenvorfahren abstammen würde. Damit hat er dem Menschen seine Würde genommen, die ihm Gott geschenkt hat, dass wir nämlich Geschöpfe Gottes sind. Geschaffen jedes nach seiner Art und nicht abstammen von niederen Tierarten. Das war der erste Schock damals für die Menschheit, dass sie vom Affen abstammen soll. Aber ja, wenn wir sehen, es gibt zwar manche äußerlichen Ähnlichkeiten, so in der Bewegung und so, die Affen sind sicherlich intelligent, aber man kann nicht nachweisen, diesen Übergang. Die ganzen Übergangsformen, die man behauptet hat, die Funde von Zähnen und Knochen, haben sich entweder als Fälschungen herausgestellt oder dass es tatsächlich Affenarten waren, die zum Teil auch ausgestorben sind, aber keineswegs menschlich. Dann Marx, der Philosoph, der zum Politiker wurde, der gesagt hat, Religion allgemein sei Opium für das Volk und wir brauchen keinen Gott, wir können selber das Paradies auf Erden schaffen. Und dann hat man gesehen, dass überall, wo das versucht wurde, Diktaturen entstanden sind. Man hat nämlich ein falsches Menschenbild zugrunde gelegt. Der Mensch sei gut von Natur aus und man dachte schon, ja, jeder ist bereit, mit dem anderen zu teilen. Es entsteht die klassenlose Gesellschaft, die Vergesellschaftung des Eigentums. Aber in Wirklichkeit ist das egoistische Herz nach wie vor vorhanden und jeder wirtschaftet zuerst in seine eigene Tasche von seiner unerlösten menschlich-fleischlichen Natur her. Und das hat dazu geführt, dass sich dann eine neue herrschende Klasse im Marxismus intronisiert hat, die dann die anderen unterdrücken musste, damit es einigermaßen funktionierte. Man hat dann eine Planwirtschaft aufgestellt, wo alles genau reglementiert wurde. Und Gott meinte man abschaffen zu können. Aber es hat gerade mal 70 Jahre gedauert, eine interessante Zeit, ja, bis dann in den meisten Staaten inzwischen dieses System zusammengebrochen ist. Und ja, ein neuer Ruf nach Gott in vielen Ländern aufgebrochen ist, der sich auch nie ganz unterdrücken ließ. Und dann der dritte Angriff, der zum Atheismus geführt hat. Sigmund Freud, Begründer der Tiefenpsychologie. Er hat auch behauptet, Gott sei eine kollektive Zwangsneurose. Und der Mensch wird vom Inneren her gesteuert, vom Unterbewusstsein, durch sein triebhaftes Wesen. Und er müsse nur durch Träume und andere Dinge sein eigentliches Ich erkennen und freisetzen. Ich sage es jetzt mal sehr verkürzt, wir haben nicht viel Zeit. Aber jedenfalls, mit Gott konnte er auch nichts anfangen. Er war Atheist. Manche seiner Nachfolger haben, etwa Carl Gustav Jung, haben sich dann dem Okkultismus geöffnet, haben spiritistische Versuche gemacht. Und das ist auch bis in die Theologie sehr stark eingeflossen, beides, Freud und Jung, aber auch Adler, wobei Adler noch der positivste von den dreien ist, der von der Minderwertigkeit des Menschen redet, wo der Mensch dann nach Alternativen sucht. Es gibt also in der Psychologie sehr viele Schulen, aber wir sehen schon, diese ganzen Schulen beruhen auf menschlichen Stückwerkerkenntnissen über das Wesen des Menschen und erkennen nicht das wahre, eigentliche Innerste des Menschen. Denn es wird in fast allen psychologischen Schulen das eigentliche Problem ausgeblendet, das ist nämlich die Sünde, das Getrenntsein von Gott, dass der Mensch in sich verkrümmt ist und die Beziehung zu seinem Schöpfer verloren hat. Und dadurch kommt er in viele seelische Nöte hinein. Und überall, wo das ausgeblendet wird, können Psychologien nur Teilantworten geben, die vielleicht manche Wahrheiten enthalten, aber nicht die absolute Wahrheit über den Menschen und seine Erlösung. Die wird dann verschwiegen. Kleiner Exkurs in das Gebiet dieser atheistischen, biologischen, soziologischen, psychologischen Systeme, die sehr viele Aufspaltungen erfahren haben. Und da sehen wir ja auch, wie bruchstückhaft all dieses Bestreben des menschlichen Denkens ohne Gott sich gebärdet. Es kann auch nicht anders sein. Und so heißt es also hier, hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes. Da gibt es eine ausführlichere Stelle im Römerbrief, der ja auch vom Apostel Paulus verfasst wurde unter Eingebung des Heiligen Geistes. Und zwar in Römer 1, Vers 18 folgende. Das möchte ich mit uns aufschlagen, weil da wunderbar beschrieben ist, wie Gott alles geschaffen hat, wie man Gott auch erkennen kann in der Schöpfung. Und doch sind die Menschen verblendet, von Satan verblendet. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18 folgende. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Soweit erstmal. Das heißt, wir können Gott auch schon aus der Schöpfung erkennen, selbst wenn wir keine Bibel hätten. Ja, auch viele Menschen in Ländern, wo es noch keine Bibel gab, haben erkannt, das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Da ist ein Schöpfer vorhanden, der das gemacht hat, mit einer personalen Intelligenz. Eine Person muss nicht immer einen fleischlichen Leib haben, wie wir es uns vorstellen, sondern Gott ist Geist und Geistperson. Ja? Eine Intelligenz, der eine Kraft ausübt und durch sein Wort alles geschaffen hat, so steht es in der Bibel beschrieben. Und sein Sohn, Jesus Christus, er kam dann in Fleischesgestalt personal auf diese Erde, aber vom Geiste Gottes gezeugt in der Maria. Nun, wenn wir also offene Augen haben und uns nicht verblenden lassen durch pseudowissenschaftliche Behauptungen aus Evolutionslehre und verwandten Strömungen, dann erkennen wir den gewaltigen Schöpfer, den herrlichen Schöpfer, allein schon in einer Schneeflocke, wo jede Schneeflocke anders ist. Allein schon in den Zellen, die wir unter dem Mikroskop beobachten können. Allein schon, wenn wir das Wunderwerk des menschlichen Körpers betrachten. Es gibt ganze Bücher allein über das menschliche Auge, was da alles enthalten ist, an Mechanismen, die Gott hineingelegt hat, dass es funktioniert. Und so könnten wir alles durchgehen, auch die Tierwelt, die Pflanzenwelt. Es gibt ein Buch von Professor Werner Gitt, Wenn Tiere reden könnten, wo er viele Wunder beschrieben hat. Zum Beispiel ein Vogel, der genauso viel Fett sich anfrisst, dass er über den ganzen Ozean fliegen kann, tausende Kilometer. Und sie müssen in einer genauen Flugformation fliegen, damit es ausreicht, immer sich abwechseln vorne, damit die Kraft aufgeteilt wird. Es ist alles genau hineinprogrammiert vom Schöpfer in diese Tiere. Und sie wissen auch das Ziel. Ja, wer hat den Vögeln gesagt, wohin sie fliegen sollen? Die haben ja kein Navi, oder haben sie vielleicht doch eins? Sie haben ein geschaffenes Navi in sich, Navigationsgerät. Und es kommt vom Schöpfer. Und alles, was wir oder was Menschen hier erfunden haben, ist der Schöpfung abgeschaut. Auch die U-Boote sind zum Beispiel den Walfischen abgeschaut. Oder den Walen, ja. Und so weiter. Man könnte jetzt lange, lange erzählen. Ich bin aber kein Naturwissenschaftler, mich damit bewenden lassen. Aber ich habe auch offene Augen für das, was hier wunderbar gemacht ist. Nun heißt es also in 1. Korinther 1, denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, also wir sind wirklich umgeben überall von der Weisheit Gottes und sind selber auch ein Produkt der Weisheit Gottes. Unser Körper, unser Geist, unser ganzes Sein. Aber weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit, durch ihre Weltweisheit nämlich, nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Weil nun die Menschen das nicht erkennen wollen durch ihre Weltweisheit, hat Gott eben auch den Weg gewählt. Einen Weg, der töricht erscheint, dieser philosophisch geprägten Welt, der aber im göttlichen Plan schon von Anfang an verankert ist, nämlich den Weg, durch einen Gekreuzigten uns zu erlösen. Erklären Sie das mal einem Menschen in der Welt, der noch nie was gehört hat vom christlichen Glauben. Ja, da ist in Jerusalem im Jahr 33 wohl ein Mann ans Kreuz genagelt worden und der hat alle Menschen erlöst, die daran glauben. Wird erst mal sagen, das kann doch nicht sein. Ein Mensch für alle, wie kann denn das sein? Aber wenn wir dann sehen, was die Bibel beschreibt von Anfang an schon über den Erlösungsplan Gottes, dann wird uns das einsichtig. Schon im 1. Mose 3 beim Sündenfall wird beschrieben, dass die Frau einen Sohn gebären wird und dass der Schlange den Kopf zertreten wird. Das heißt, Jesus wird Satan den Kopf zertreten, deutlich gesagt. Und so geht es weiter. Die ganzen Opfergesetze, die Gott im Alten Bund gegeben hat, sind Vorschattungen auf das Opfer Jesu Christi. Dass man da Lämmer und Böcke geopfert hat, ja, das war alles die Vorausschattung auf das, was sich dann, als die Zeit erfüllt ward, erfüllt hat. am Kreuz auf Golgatha. Gott schreibt Geschichte. Und alle Voraussagen auf den Messias haben sich in Jesus Christus erfüllt. Alle Voraussagen, die sich auf die Erlösung beziehen. Die Voraussagen, die sich auf die Aufrichtung seines Reiches beziehen, des sichtbaren Reiches auf Erden und die ewige Herrschaft im neuen Himmel, in der neuen Erde, die werden sich noch erfüllen. Genauso wie sich in Bethlehem bis Golgatha und zur Himmelfahrt erfüllt hat, was im alten Bund schon verheißen war über den Messias. Der Herr ist ja gekommen in zwei Stufen. Zuerst im Stall von Bethlehem, um uns zu erlösen von Sünde, Tod und Teufel. Und er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit, um die Machtfrage dieser Welt zu klären. Er wird herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Das erscheint den Menschen, die das nicht kennen, die die Bibel nicht kennen, die die Heilsgeschichte verleugnen, töricht. Aber uns, die wir die Bibel kennen, wir wissen, dass das ganz genau in Gottes Plan vorausgesagt ist und sich erfüllt hat in der Mitte der Zeit, wie man auch sagen kann, als die Zeit erfüllt war. Der Höhepunkt der Zeit, als Jesus auf die Erde kam. Und da begann ja auch schon die Endzeit im weiteren Sinne. Wir warten auf seine Wiederkunft nun. Und nun wird beschrieben in Vers 22, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Die Juden fordern Zeichen. Sie wollen immer Zeichen sehen. Wunder auch. Oder Beweise, Zeichen sich an sich Beweise, dass der Messias da ist. Und hat der Herr Jesus ihnen diese Zeichen gegeben, als er da war? Er hat viele Zeichen und Wunder getan. Er hat Blinde geheilt, Aussätzige geheilt, Lahme wieder zum Gehen gebracht und hat ihnen darüber hinaus die Sünde vergeben. Er hat sogar Tote auferweckt, den Lazarus, den Jüngling von Nain und andere. Und dann kamen sie und sagten, gib uns ein Zeichen und beweise uns dadurch, dass du der Messias bist. Sie haben das alles verleugnet, was er schon getan hatte. Und wollten noch ein Zeichen. Und das hat der Herr Jesus ihnen dann bewusst nicht gegeben. Er hat gesagt, diesem Geschlecht, diesem ungläubigen Geschlecht wird nur noch ein Zeichen gegeben werden, das Zeichen des Jona, der 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches war. Und das ist das Zeichen auf seine Kreuzigung und Auferstehung. Der Herr Jesus, der am 3. Tag dann von den Toten auferstand. Haben sie dieses Zeichen verstanden? Nein, sie haben nichts Besseres zu tun gehabt, als die Grabwächter zu bestechen, damit sie eine Lüge verbreiten. Der Herr Jesus ist erschienen mehr als 500 Männern allein nach seiner Kreuzigung, als Auferstandene erschienen. Und auch solchen, die nicht geglaubt hatten, die dann zum Glauben kamen, zum Beispiel seinen Brüdern, seinen Leiblichen. Das weiß man aus verschiedenen Stellen. Aber er ist nicht denen erschienen, die ihn gekreuzigt hatten. Ja, die waren es dann nicht wert. Die hätten sich auch da nicht bekehrt. Die waren so verstockt, dass sie ihn wahrscheinlich noch einmal hätten kreuzigen wollen. Das muss man ganz klar beachten. Die Juden fordern Zeichen. Und die Griechen, damit sind so die Philosophen gemeint, denn Griechenland war damals die Hochburg der Philosophie. Ein Platon, ein Aristoteles, kennt man auch heute noch. Und viele, viele weitere Denker im alten Griechenland sind sehr einflussreich. Wie gesagt, bis heute, man sagt sogar, die Philosophen nach Platon und Aristoteles, das sind alles Denker, die nur auf den Schultern von denen stehen, noch ein bisschen höher bauen, aber sie werden getragen von diesen alten griechischen philosophischen Systemen in verschiedenen Abwandlungen. Es gibt auch andere, auch Materialisten, Empiristen, Rationalisten, Suprarationalisten und so weiter, die unterschiedlichsten philosophischen Systeme. Aber alles wurde schon angedacht im Altertum. Man hat heute das immer nur in verschiedenen Variationen weiterentwickelt. Und diese Griechen waren immer auf der Suche nach Neuem, so auch in Apostelgeschichte 17 beschrieben, als der Apostel Paulus in Athen auf dem Areopag, auf dem Marktplatz in Athen gepredigt hat. Und er hat angeknüpft an eine Aufschrift, die er in Athen gesehen hat, worauf stand, To Theo Agneo, dem unbekannten Gott. Und was hat er dann gesagt? Diesen Gott, den ihr unwissend verehrt oder den ihr noch nicht wirklich kennt, den verkündige ich euch. Und das ist der Gekreuzigte und Auferstandene, der zum Gericht kommen wird. Und als sie das gehört haben, da hat sie die Versammlung gespalten. Manche haben darüber nachgedacht, sich auch bekehrt wohl, aber die Mehrheit hat darüber gelacht und gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Denn wir von Aristoteles her verkünden Gott als den unbewegten Beweger. Gott ist so ein philosophisches System, etwas, das nicht bewegt werden kann. Also so eine Art Urknallpunkt, von dem alles ausgeht. Und da passt es nicht dazu, dass dieser Gott in die Welt hineingeht und ein Gericht über diese Welt ausübt, wie wir es auch jetzt an vielen Orten übrigens erleben, über die Gottlosigkeit und den Okkultismus der Menschen. Wir wollen auch für diese Menschen beten, die betroffen sind von schweren Katastrophen. Aber wir wissen auch, und das ist eine traurige Tatsache, dass gerade die Insel Haiti eine Hochburg des Voodoo-Kultes ist. Jeder Dritte soll sich dort schon durch den Voodoo-Kult dem Teufel verschrieben haben. Aber jetzt beten wir für eine Erweckung, dass unter denen, die es überlebt haben, wirklich eine Erweckung ausbricht. Ja, Gott, der auch sein Gericht schickt. Die ganze Offenbarung spricht immer wieder auch von den Gerichten in verschiedenen Steigerungen. Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte. Es ist nicht einfach der liebe Gott, aber Gott ist Liebe und er will auch durch die Gerichte hindurch Menschen noch zurechtbringen und zu sich hin lieben. Manchmal braucht die Liebe auch ein bisschen Nachhilfe und geht nicht ohne Strafe. Das wissen auch die Kinder, ja, dass gerade die Strafe aus Liebe geschieht, damit sie nicht entarten in eine ungute Richtung. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir wissen ja, dass sich diese Philosophen alle widersprechen, in Griechenland und bis heute. Aber der feste Orientierungspunkt ist allein die Heilige Schrift, das Fundament, auf dem wir bauen dürfen. Das wird in 1. Korinther 2 und 3 dann noch ausführlicher kommen. Und deshalb geht es nun weiter. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Ärgernis, ein Skandal, ein Fallstrick, worüber sie fallen. Denn sie haben Jesaja 53 überlesen. Es ist ganz unbegreiflich, dass sie zwar die hebräische Bibel haben, die wir heute als Altes Testament bezeichnen, vom christlichen her, aber dass sie Jesaja 53 und solche verwandten Stellen offenbar falsch gedeutet oder überlesen haben, wo ja die Rede ist vom gekreuzigten bzw. leidenden Gottesknecht, der sich opfert zur Sühnung unserer Sünden, damit unsere Wunden heil werden. Und das war ja die Aufgabe des Messias, als er zum ersten Mal kam auf diese Erde. Aber das ist ihnen zum Fallstrick geworden. Sie haben sich nur an die Stelle erinnert, aus den Mosebüchern, wo es einmal heißt, verflucht ist der, der am Holze hängt. Und sie haben noch nicht verstanden, dass das genau um unseren Willen geschehen ist. Denn wir sind verflucht wegen unserer Sünde und er hat den Fluch auf sich geladen, stellvertretend. Wir wären verflucht, wenn er nicht den Fluch für uns getragen hätte. Das ist der Schlüssel zum Heil, zur Erlösung, zum ewigen Leben, der einzige Weg zum Vater. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, jeder ist eingeladen, umzukehren zu Jesus. Denen, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Im Blut Jesu, im Sühnetod Jesu ist damit gemeint, liegt Kraft, allein darin liegt Kraft, zu siegen, über die Sünde, sie abzulegen, ein neues Leben zu beginnen in der Nachfolge und Heiligung. Und in Christus liegen ebenso alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, Vers 3. Und nun kommt ein Vers, der wohl in einer gewissen Ironie das nun zuspitzt, denn Gott kann nicht schwach oder töricht sein. Aber deshalb ist es ironisch zu verstehen, wenn nun der Apostel Paulus hier schreibt, denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Gott selber ist nicht schwach, aber er hat sich selber schwach gemacht in seinem Sohn, als er am Kreuz hing, als Jesus am Kreuz hing. Das ist eine selbsterwählte Schwachheit Gottes, aber nur so zu verstehen, dass er dieses auf seinen Sohn geladen hat, als das Opferlamm. Als Gott diese Schwachheit am Kreuz ausgeübt hat, da hat er die allergrößte Stärke bewiesen. Da hat er nämlich den Sieg über den Satan errungen in seinem Sohn Jesus Christus. Da wurde der Schlange der Kopf zertreten. Da wurde der Sieg ausgerufen, es ist vollbracht. Das heißt nämlich vollbracht. Der Sieg ist errungen. Das heißt nicht, es ist zu Ende, wie es manche vielleicht deuten wollen, tetelestai auf Griechisch, sondern vollbracht. Der Sieg ist errungen am Kreuz. Die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Ja, selbst der weiseste Mensch reicht nicht entfernt an Gott heran, selbst wenn Gott töricht werde, wäre er immer noch unendlich weiser als der weiseste und klügste Mensch. Und ein wirklich weiser Mensch ist ja der, der seine eigene Beschränktheit im Erkennen erkennt und wahrnimmt. Wahre Weisheit heißt zu erkennen, dass ich nichts weiß. Und da war Sokrates wirklich der weiseste Philosoph, wenn man es mal so nimmt, bei den Griechen. Er hat gesagt, Euda, uk Euda, ich weiß, dass ich nicht weiß, dass ich von meiner menschlichen Natur her keinen Einblick habe in die wirklichen, unergründlichen Geheimnisse der Schöpfung und des Wesens eines Gottes. So dieser griechische Philosoph. Das ist wahre Weisheit, seine eigene Beschränktheit als menschliches Würmlein zu erkennen. Ich bete an die Macht der Liebe, mit der ich Wurm geliebet ward, schrieb Gerhard Terstegen, heißt er, ja. Terstegen jedenfalls. Und moderne Liedausgaben haben das geändert. Ich bete an die Macht der Liebe, mit der ich Mensch geliebet ward. Den Wurm wollte man nicht mehr haben. Wie töricht, ja, genau das, was wir hier lesen, das will man nicht. Man will selber etwas sein, selber klug sein, weltweise, sich etwas einbilden. Aber nun, nachdem der Erlösungsweg so wunderbar beschrieben wurde, aber auch die Tragik, dass viele Menschen in ihrem eigenmachtgemachten Stolz sich dem verschließen, kommt jetzt die Beschreibung der Jünger und Jüngerinnen Jesu. Wer folgt Jesus nach? Sind es viele angesehene Honoratioren der Stadt? Ja, nominell sind wahrscheinlich fast alle Christen heutzutage. Aber wer ist wirklich wiedergeboren durch den Geist Gottes? Wer hat wirklich sein Leben Jesus völlig gegeben und sagt, Herr, nimm du mich hin, nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn? Wer hat das gesagt? Auch von uns? Und nicht nur gesagt, sondern auch getan. Wir wollen uns auch da prüfen, wir wollen nicht auf andere zeigen. Aber wir sehen nun im Folgenden, dass es nicht immer die Wohlangesehenen in der Welt sind, die den Weg der Selbstverleugnung Jesu Christi gehen. Denn das sind ja oft Menschen, die nach oben gestrebt haben, die sich hochgeboxt haben in Ämter, in politische Ämter, Ämter in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Es wäre gut, wenn mehr Christen in diesen Ämtern wären, möchte ich auch sagen. Soll nicht so heißen, dass wir immer jetzt auf alles verzichten und alles den anderen überlassen in dieser Welt, was eine gewisse Wirkung hat in der Gesellschaft. Das will ich damit nicht sagen. Aber oft ist es eben leider so, dass dann diejenigen skrupellos sind, die eben nicht im Glauben stehen. Die sind skrupelloser als ein Christ, der sagt, ich kann doch das nicht tun, ich muss dem Herrn treu dienen, ich kann nicht... Ja, man hat gesagt, über die Leichen meines Konkurrenten gehen. Das kann ich als Christ nicht verantworten. Nun aber, Vers 26, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, Nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist, und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Gott kann uns nur dann erwählen, wenn wir wirklich erkennen, du bist alles, o Herr, und ich bin nichts vor dir im Vergleich zu dir. Natürlich sind wir Geschöpfe, die Gott wunderbar gemacht hat. Brauchen jetzt nicht mit Minderwertigkeitskomplexen herauslaufen, aber im Vergleich zu Gott, dass wir einfach erkennen, Herr, ich lege mein Leben in deine Hand. Füll du es aus mit deiner Kraft, mit deinen Gaben, mit deiner Weisheit, mit deiner Zielvorgabe, dass ich nur tue, was dein Plan ist. Nicht nach eigenem Willen handle und mache, sondern dir diene. Wenn wir das mal erreicht haben, ja, was heißt erreicht? Getan haben, dem Herrn wirklich alles hingelegt, uns von ihm führen lassen. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, obwohl ich es auch nicht immer so perfekt bin, bin ich sowieso nicht, ja, versteht. Aber trotzdem ist es dann wirkliches Glück, was man erlebt, wenn man dieses eigene Streben aus der Hand legen kann und sagen, Herr, führe du mich. Versucht es wirklich einmal im Gebet. Und gerade wenn ihr auch nicht, wie es weitergeht im konkreten Lebensweg, Herr, führe du mich, ganz kindlich dem Herrn alles hinlegen. Nimm du meinen weiteren Weg in deine Hand. Du weißt ja die Zukunft, ich weiß nicht, aber der Herr weiß es. Er hat auch gewusst, ob ich jetzt gesund oder krank bin, wenn ich jetzt hierher komme. Ich bin auch jetzt noch nicht ganz gesund, aber doch so, dass ich den Dienst tun kann. Aber da sind wir dankbar für jeden Tag. Wir wissen nicht, wie es morgen aussieht. Aber in diesem kindlichen Vertrauen, Herr, führe du mich. Jetzt möchte ich etwas zitieren, was John MacArthur in seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief auch zitiert hat. Da habe ich das Zitat gefunden. Und zwar, wie wurden denn die ersten Christen im Römischen Reich betrachtet? Da gab es einen heidnischen, sehr aggressiven Philosophen, Celsus hieß der, so wie Celsius, aber ohne E, mit C geschrieben. Und der hat gespottet über die erste Gemeinde, die er vor Augen hatte. Und hat versucht, die Menschen da abzuhalten, dass sie Christen werden. Ja, nicht dazu, zu diesem verachteten Haufen. So hat er es dargestellt. Und dann schreibt hier, zitiert er John MacArthur diesen Celsus. Ich möchte das auch mal zitieren, Seite 65 seines Kommentars zum 1. Korintherbrief. 178 nach Christus legte der Philosoph Celsus den Christen folgende spöttischen Zeilen in den Mund. Lasst keine zivilisierte Person in unsere Nähe kommen, niemanden, der klug oder intelligent ist, denn diese Dinge halten wir für böse. So haben die Christen angeblich geredet. Aber wenn ein Mensch ungebildet ist und es ihm an Verstand und Kultur mangelt, wenn er dumm ist, dann lasst ihn mutig herantreten und Christ werden. Wir sehen sie, und dann schreibt er über die Christen, spöttisch, wir sehen sie in ihren eigenen Häusern, ihren wollenen Kleidern, Stümper, die schlimmsten, die vulgärsten, die wirklich gewöhnlichsten. Sie gleichen einem Fledermausschwarm, der aus seiner Höhle flattert, oder einer Kompanie von Ameisen, die um ihren Hügel marschiert. Sie sind wie Frösche, die ihr Symposium, also ihre Versammlung, im Sumpf abhalten, oder wie Würmer, die sich im Schlamm versammeln. Zitat Ende. So gespottet haben die heidnischen Philosophen über die Urgemeinde. So tun sie es heute auch. Ja. Lest nur mal, was sie über unseren Herrn alles schreiben. Jesus darf man heute verleumden, aber wehe, wenn man was über Mohammed öffentlich schreibt oder sagt, dann kann man sehr schnell sein Todesurteil machen. Aber was sie heute alles mit unserem Herrn Jesus machen, ist, treibt einem manchmal einen heiligen Zorn ins Gesicht. Aber wir wollen nicht handeln wie Menschen, die von dämonischen Geistern gesteuert sind, die dann mit Selbstmordattentaten denken, ihren Propheten rechtfertigen zu müssen, sondern wir sind ja vom Heiligen Geist gelenkt und wollen die Feinde lieben, auch ermahnen, ja, auch sagen, das ist nicht richtig, aber in der Nächstenliebe zu Recht bringen. Unsere Waffe ist das Wort des Geistes, das Schwert des Geistes, Und das ist das Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes können wir sie überwinden. Und viele wurden schon überwunden durch die Bergpredigt. Gerade von der Stelle, wo der Herr Jesus sagt, liebet eure Feinde. Diese Botschaft ist viel stärker als alle Bomben und Selbstmordattentate. Nach wie vor. Und viele Moslems denken zurzeit darüber nach, warum eigentlich ihre Religion zum Töten der Andersgläubigen aufruft. Das findet sich im Neuen Testament nicht. Ja, ich komme zum Ende. Die letzten Verse. Das Ziel ist also, dass Gott zunichte macht, was etwas ist, damit sich kein Mensch rühmt. Und das wird jetzt nochmal weiter ausgeführt. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Kein Mensch, kein Fleisch, vergängliches Wesen ist damit gemeint, soll sich vor Gott rühmen. Denn wer sind wir denn? Wir sind Staubgeschaffene und wir werden wieder zu Staub, nicht zu Asche. Steht nicht in der Bibel, ja, zu Staub. Das nur nebenbei bemerkt. Und wir haben nichts uns zu rühmen, außer des Herrn. Wir dürfen uns des Herrn rühmen, der uns erlöst hat. Und der Herr Jesus Christus, er ist uns von Gott, dem Vater, gemacht zu einem Vierfachen, was hier steht. Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Zur Weisheit, weil in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Jede Philosophie scheitert an der absoluten Weisheit Gottes. Warum nehmen Sie es nicht einfach an? Ich will es mal hart sagen. Natürlich darf der Mensch sich seine Gedanken machen über Gott und die Welt. Das ist ganz klar. Aber wenn er nicht die Antwort findet im Wort Gottes, wird er immer auf Irrwege geraten und dort zugrunde gehen. Wenn Menschen sich etwas ausdenken, was im Widerspruch steht zur Bibel, ist es falsch. Und wenn sie selber erkennen, was in der Bibel steht, dann ist es gut. Ist dann zwar überflüssig, dass sie sich selber Systeme machen, aber wenn sie im Schluss doch zur Bibel kommen, dann ist es ja gut. Warum nicht gleich die Bibel nehmen als Orientierungsmaßstab für das Leben? Insofern haben wir in der Bibel die beste Liebe zur Weisheit, was ja Philosophie wörtlich übersetzt heißt. Philia, Sophias, Liebe der Weisheit. Griechisch. Ja, und Christus ist die Weisheit, der Messias. Und er ist uns auch gemacht zur Gerechtigkeit. Wie werde ich vor Gott bestehen, wenn zum Himmel ich werde eingehen? Allein Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Wir sind vor Gott nie annehmbar, außer wenn wir das alte, schmutzige Kleid der Sünde ablegen und das neue, reine, weiße, leuchtende Kleid Jesu Christi angezogen bekommen. Und das bekommen wir, indem wir bekennen unsere Schuld und sagen, Herr Jesus, ich bekenne dir, dass ich da und da und da versagt habe. Wasch mich rein durch dein Blut, so nur wird mein Leben gut. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, das heißt zur Rechtfertigung von der Sünde. Und zur Heiligung. Heiligung heißt ja abgesondert sein für den Herrn, ihm nachfolgen, uns fernhalten von dem, was in der Welt Sünde ist. Nicht von der Welt allgemein, aber von dem, was in der Welt Sünde ist. Das ist die gottgefallene Welt, in der der Fürst dieser Welt herrscht. Wir dürfen das Gute in der Welt genießen und uns daran erfreuen. Aber das Schlechte und Böse sollten wir meiden oder Buße darüber tun, wenn wir dem gedient haben. Heiligung heißt abgesondert sein für den Herrn, ihm nachfolgen und uns von der Sünde in der Welt fernhalten. Und dann auch zur Erlösung. Das ist ja das Grundlegende. Erlösung heißt freikaufen, dass ein Sklave freigekauft wird von einem Herrn und der Freikauf geschieht von der Macht Satans, dass wir freigekauft sind durch das Sühneopfer, das Lösegeld, das Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat. Erlösung, Loskauf, ja. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ja, Er hat alles für uns getan, hat uns mit seiner göttlichen Weisheit beschenkt, hat uns sein weißes Kleid der Gerechtigkeit angezogen, hat uns zur Heiligung das gegeben, dass wir wachsen dürfen, auch ihm immer ähnlicher werden im Glauben, und hat uns freigekauft von der Macht des Teufels. Und deshalb dürfen wir uns rühmen des Herrn. Als Abschlussworte möchte ich noch zwei Zitate mit uns lesen aus dem zweiten Korintherbrief, sozusagen die Fortsetzung des ersten Korintherbriefs, wo das auch nochmal deutlicher wird. Zunächst 2. Korinther 6, Vers 3 folgende, wo der Apostel Paulus schreibt, nochmals, was den wahren Jünger kennzeichnet und was er als Beispiel dafür für den Herrn erlitten hat. Er schreibt in 2. Korinther 6, Vers 3 folgende, wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Da ist der wahre Jünger beschrieben. Die nichts haben und doch alles haben. Das fasst es nochmal zusammen. Nichts sind wir vor dem Herrn, aber alles haben wir im Herrn. Das ist der Schlüssel, um das zu verstehen. Dass wir erkennen, wir als Würmlein dürfen uns füllen lassen mit des Herrn Kraft, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und noch ein abschließendes Zitat, 2. Korinther 12, Vers 9, vielen bekannt und auch sehr wichtig, wo der Apostel Paulus schreibt über den Herrn, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder, auch übersetzbar, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Nämlich stark durch den Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass in dir die Fülle der Weisheit wohnt und dass deine Schwachheit uns zum Sieg wurde, die du am Kreuz vollbracht hast. Und danke, dass wir stark sein dürfen, allein in dir. Herr, du weißt auch, wie es jedem von uns geht, wo innere und äußere Schwäche auch da ist jetzt. Herr, richte jede müde Seele auf. Du allein bist der Tröster, der Erquicker, der stärkende Heiland. Hilf du uns und danke, dass wir uns auch nicht verstecken müssen in dieser Welt, sondern dass wir leuchten dürfen als deine Boten in aller Abhängigkeit von dir. Alle Ehre gebührt dir allein und wir wollen dich jetzt auch rühmen und preisen, deinen heiligen Namen. Amen.